Herzlich willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen: Tesla Earnings Call, interessantes Energiespeicherprojekt in Deutschland und der Tesla Impact Report ist da. Mein Name ist David und dies ist die Folge 290. Tesla-Welt wird präsentiert von Shop4Tesla, nachhaltiges Zubehör für eure Autos. Hier gibt es Gummimatten, Schutzblenden, Performance-Pedale und noch vieles mehr. Alles, was man so für seinen Tesla eben braucht und bekommt jetzt 5% auf alle Produkte. Link dazu findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. Schaut da gerne mal vorbei. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück in der Tesla-Welt. Mein Name ist David. Wir besprechen hier wie immer die Tesla-News. Es war mal wieder ein Rekordquartal bei Tesla. Das darf man immer nicht vergessen. Produktion und Lieferungen waren so hoch wie noch nie. Allerdings mit einem, naja, sagen wir mal, durchwachsenen Finanzergebnis. Zumindest wenn man mit einer kurzfristigen Perspektive einen Blick darauf wirft. Die Börse ist enttäuscht. -6% im nachbörslichen Handel ging die Aktie erstmal runter. Aber auch das haben wir schon oft gesehen bei Tesla. Stein des Anstoßes war vor allem ein Miss bei der Automotive-Marge. 19,3% statt versprochenen 20% und mehr und die Börse rastet aus. Das Verpassen dieser Marge kam vor allem durch zwei Faktoren. Zum einen mal natürlich durch die Preissenkungen, aber zur anderen Hälfte, und das ist auch wichtig, durch einmalige Ereignisse. Das heißt, hier besteht in Zukunft die Chance auf Besserung. Schauen wir uns erstmal die groben Zahlen an, denn es ist ja ein Earnings Call und ein Finanzergebnis. Ich versuche das möglichst kurz zu halten, denn es sind eben viele Zahlen. Trotzdem sind die natürlich spannend. Schauen wir uns erstmal den Umsatz an. Der ist um 24% im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Und zwar auf 23,3 Milliarden US-Dollar. Auch ganz wichtig, die operative Marge für Tesla als gesamtes Unternehmen, die lag bei 11,4%. Und das ist weiterhin industrieführend. Auch wenn es hier einen Einbruch im Vergleich zum letzten Quartal gab, da waren es eben noch 16%. Das bitte nicht verwechseln mit der Automotive-Marge. Die kamen, wie gesagt, bei 19,3% rein. Nettogewinn im Q1 lag bei 2,5 Milliarden US-Dollar. Der operative Cashflow ebenfalls bei 2,5 Milliarden Dollar. Und der freie Cashflow bei 0,4 Milliarden. Damit erhöhten sich dann auch nochmal die Cash-Reserven von Tesla auf jetzt 22,4 Milliarden Dollar. Im Vergleich zum Vorquartal ging natürlich der Cashflow, der Umsatz und auch der Gewinn runter. Und darauf schaut die Börse natürlich auch, wenn zum Beispiel die Automotive Revenues hier um 18% im Vergleich zum Vorjahr steigen konnten. Aber natürlich ein Rückgang beim Profit und dementsprechend auch bei der operativen Marge. Ich habe es eben schon angesprochen. Von 16% ging es da auf 11,4%, wenn man es mit dem Vorquartal vergleicht. Auch das EBITDA-Ergebnis ist schlechter als im Vorquartal. -15% hier year over year. Wenn wir uns aber das Ergebnis pro Aktie anschauen, da lag Tesla genau in der Erwartung der Börse mit 0,85 Cent pro Aktie. Es gab aber auch sehr positive Entwicklungen. Zum Beispiel rockt Tesla den Energiesektor und damit sind wir auch schon mitten im Earnings Call angekommen. Der Earnings Call ist eine Telefonkonferenz, die Tesla nach der Veröffentlichung der Zahlen im sogenannten Brief an die Anleger dann noch durchführt. Hier können Fragen gestellt werden, auch von Kleinanlegern übrigens über die Plattform saytechnologies.com und es sind immer Börsenanalysten mit dabei, die eben auch Fragen ans Management stellen. Was den Energiebereich angeht, da sagte Elon, die Speicherinstallationen, die erreichten im ersten Quartal fast 4 Gigawattstunden und das ist ein absoluter Rekord, das stärkste Quartal aller Zeiten bei Tesla. Laufender Ausbau der Megafactory-Fabrik in Lathrop in Kalifornien, die stellt ja ausschließlich Megapacks her mit 40 Gigawattstunden pro Jahr. Und hier läuft der Production Ramp, also der Ausbau der Produktion auf Hochtouren. Und Tesla hat ja gerade eben auch eine neue Megafactory-Fabrik in Shanghai angekündigt. Übrigens auch mit 40 Gigawattstunden Kapazität jährlich. Und im Brief an die Investoren oder an die Anleger, da stand eben dann auch noch drin, dass diese beiden Megapack-Fabriken die ersten von sehr vielen sein werden. Das Wachstum bei den stationären Speichersystemen bei Tesla, das wird in Zukunft den Automotive-Sektor bei weitem überflügeln. Auch das ist ganz klar, zumindest was die installierten Gigawattstunden pro Jahr angeht. Dann wurde das Model Y zum meistverkauften Fahrzeug jeglicher Art in Europa im ersten Quartal und zum meistverkauften Nicht-Pickup-Fahrzeug in den Vereinigten Staaten. Und das trotz vieler Herausforderungen bei der Produktion und bei den Lieferungen. Das Model Y, das wichtigste Fahrzeug bei Tesla, das wird dieses Jahr die Nummer 1 weltweit nach Fahrzeugmodellen, das sage ich euch. Und dann natürlich auch noch ein Highlight, die Auslieferung des Cybertrucks steht bevor. Im dritten Quartal, zum Ende des dritten Quartals, will Tesla hier ein Delivery-Event abhalten. Kann natürlich sein, dass sich das noch verschiebt, denn das Jahr des Cybertrucks wird definitiv 2024. Aber wie gesagt, erste Deliveries vielleicht zum Ende des Jahres, vielleicht schon am Ende des dritten Quartals. Ja, was die Fragen der Börsenanalysten angeht, da beherrschte ein Thema ganz klar alle Fragen. Es ging immer um die Preisstrategie und um die Margen bei Tesla. Das war zum Teil fast schon ein bisschen anstrengend. Ja, und die Antworten von Tesla, die gefielen den Analysten und der Börse überhaupt nicht. Denn Tesla sagt, die Margen sind uns egal. Hier ein Schlüsselsatz von Elon Musk. Tesla befindet sich in einer einmalig starken strategischen Position. Wir sind die einzigen, die Autos herstellen, die wir technisch gesehen im Moment ohne Gewinn verkaufen können und die dann in der Zukunft durch das autonome Fahren eine enorme Wirtschaftlichkeit aufweisen werden. Ich bin mir nicht sicher, wie viele Menschen die Tragweite dessen, was ich gerade gesagt habe, zu schätzen wissen, aber es ist extrem bedeutsam. Und dann lachte er noch an anderer Stelle und sagte, er glaubt immer noch, dass FSD, das autonome Fahren von Tesla, dieses Jahr gelöst werden kann. Das hat er selbstverständlich schon sehr oft in den vergangenen Jahren gesagt und dementsprechend glaubt ihm das im Moment keiner mehr. Außer vielleicht so ein paar Spinner wie ich, die aber auch ganz genau wissen, dass es nicht so relevant ist, ob es jetzt dieses Jahr oder nächstes Jahr klappt. Das Potenzial ist auf jeden Fall da. Warum genau, auch darüber sprechen wir gleich. Zachary Kirkhorn, der sagte dann noch zu den Margen. Auch darüber sprechen wir gleich noch. Zachary Kirkhorn, der CFO von Tesla, der sagte noch zu den Margen. Wir benutzen die aus dem heutigen Produktverkauf generierten Barmittel, um sie direkt wieder zu reinvestieren. Und ich denke, dass das, was in den nächsten Quartalen mit den Margen passiert, nur im Kontext dessen wichtig ist, was das für unsere Fähigkeit bedeutet, bis 2024 und 2025 Geld zu reinvestieren. Und hier haben wir sehr viel Spielraum. Er spricht hier natürlich die große Cash Position, also die großen Geldreserven von Tesla an. 22,4 Milliarden sind das im Moment. Und Tesla könnte tatsächlich buchstäblich aufhören zu arbeiten und wäre dann für Jahre lang okay. So viel Geld ist das. Was die Marge also kurzfristig macht, ist Tesla vollkommen egal. Und das kommt selbstverständlich nicht gut an bei Investoren. Das liegt aber vor allem daran, dass die Börse eben auch immer einen sehr kurzfristigen Blick auf die Dinge hat. Was mit FSD Beta in Zukunft passieren kann, das findet die Börse im Moment nicht so relevant. Dabei ist das ein hochspannendes Feld und Tesla hat hier wieder ein paar Zahlen genannt. 150 Millionen Meilen Testkilometer gibt es inzwischen, die mit der FSD Beta gefahren wurden. Elon hat kürzlich in einem Tweet gesagt, dass 1 Million Meilen pro Tag hier dazukommen. Das ist eine unglaubliche Zahl und das Wachstum geht exponentiell weiter. Und das ist, glaube ich, auch das Wichtigste daran, dass Tesla hier exponentiell weiter Daten erhält. Und aufgrund dieser Daten können sie es eben dann schaffen, durch das Training ihrer AI das autonome Fahren eines Tages zu lösen. Und dieses Wachstum und diese Lernkurve, die ist auch exponentiell und das darf man eben nicht vergessen. Die aktuelle sogenannte Take Rate, also wie viel Leute FSD Beta mitkaufen in den USA, das hat Elon nicht verraten. Die ist selbstverständlich heute noch relativ gering. Allerdings gibt es schon 400.000 Fahrzeuge, die damit unterwegs sind. Tendenz stark steigend, denn die Software wird dramatisch besser und bietet eben auch heute bereits einen Mehrwert, auch wenn sie mit $15.000 in den USA sehr teuer ist. Elon begründet es damit, dass es eben eine Art Call-Option ist auf ein autonom fahrendes Fahrzeug, denn er geht davon aus, nach bestem Wissen und Gewissen, dass alle Fahrzeuge, die mit der Hardware 3 unterwegs sind, voll autonom fahren können werden. Auch das nochmal eine wichtige Message aus dem Earnings Call. Der limitierende Faktor, der liegt im Moment im Training der AI, also tatsächlich an der Rechenleistung, die Tesla zur Verfügung steht. Tesla macht zwei Dinge, um dies zu lösen. Zum einen mal sagen sie, haben wir in erheblichem Umfang neue Nvidia-Grafikprozessoren angeschafft. Dann arbeiten sie eben auch noch an Dojo, ihrem eigenen Supercomputer. Kostenreduktion bis zu einem Faktor 10 sind hier zu erwarten und das Potenzial, auch später Dojo in einen verkaufsfähigen Dienst umzuwandeln. Das ist auch ganz wichtig. Elon verglich das mit Amazon, die ja als reiner Buchladen angefangen haben und später eben mit AWS dann komplett neue Services und Riesengewinne geschaffen haben. Zu Dojo sagte er, das ist wie eine langfristige Wette. Man weiß nicht so genau, ob sie klappt, aber wenn sie klappt, dann macht sie sich unglaublich bezahlt. Er sprach von einem mehrere hundert Millionen Dollar schweren Potenzial und sagte, es lohnt sich also. Wechseln wir mal das Thema und kommen zu den 4680er Zellen der Batterieproduktion bei Tesla. Also der Tesla eigenen Batteriezellproduktion, muss man ja sagen. Denn Tesla kauft ja auch jede Menge Zellen von anderen Zulieferern. Da sind sie auf einem sehr guten Weg. Die Versprechen des Battery Days, die werden langsam wahr. Sie sagen, dass sie hier in Texas bei der Produktion die Investitionskosten pro Gigawattstunde um 70% senken konnten. Das wird der Fall sein, sobald die Produktion da auf vollen Touren läuft. Und sie sehen sogar noch mehr Potenzial für die neuen Fabriken und Produktionslinien in Nevada und natürlich auch in Mexiko und vielleicht auch in Berlin eines Tages. Sie sind sogar noch weiter als am Battery Day, denn bei dem sogenannten Tabless-Zell-Design, da ist Tesla inzwischen bei der zweiten Generation angekommen. Die wurde am Battery Day noch gar nicht vorgestellt, denn die gab es damals noch nicht. Und hier ermöglicht es eben auch noch besser in Masse die Zellen produzieren zu können. Dann baut Tesla ja gerade an einer eigenen Lithium-Raffinerie. Die soll noch im Mai mit dem Bau beginnen und Ende des Jahres sollen auch Teile davon sogar noch in Betrieb gehen. Insgesamt, so sagten sie, konnte das Team die Herstellungskosten im Laufe des ersten Quartals insgesamt um 25% senken, wenn es um diese 4680er Zellen geht. Und die weiteren geplanten Kostensenkungen für die nächsten 12 Monate, die scheinen alle im Zeitplan zu liegen. Das ist auch ganz wichtig im Vorfeld der Cybertruck-Produktion, für den die Batteriezellproduktion essentiell notwendig ist. Ja, was die geplanten Volumina im Jahr 2023 angeht, da sagt Tesla, sind sie weiterhin der Ansicht, dass sie 1,8 Millionen Fahrzeuge bauen können. Vielleicht, wenn es gut läuft, auch 2 Millionen. Hier hat sich an dem Ausblick also gar nichts verändert. Ja, und dann gab es noch einen interessanten Teaser. Ich hatte den Eindruck, dass Elon Musk sich hier fast verplappert hätte. Gefragt wurde er nochmal nach dem Energiesektor und dem Megapack. Und da sagte er wortwörtlich, dies ist kein Produktvorstellungscall, aber wir werden etwas haben. Ich meine, wir machen Verbesserungen an vielen Fronten, einschließlich der Megapacks. Ich denke, dass einige dieser Verbesserungen die Geschwindigkeit verbessern werden, mit der man Megapacks ans Netz anschließen können wird. Ja, und das hat mich an eine Folie vom Investor Day zurückdenken lassen, denn Tesla hat hier ein Produkt für 2023 auf der Liste gehabt im Energy-Bereich und das sah aus wie ein verhülltes Megapack. Vermutlich ging es darum, und das war ja nicht das einzige verhüllte Produkt im Bereich Energy, das wird also definitiv spannend bleiben. Ja, was haltet ihr von der ganzen Geschichte? Findet ihr die Börsenreaktion adäquat? Glaubt ihr Elon, wenn er sagt, dass FSD noch dieses Jahr autonom fahren kann? Tesla Europe hat darüber getwittert und schrieb, die Powerwall kann das Stromnetz stabilisieren, indem sie in Gebieten mit hoher Nachfrage Strom in das System einspeist und so dazu beiträgt, die Stromerzeugung aus fossilen Brennstoffen zu reduzieren. Im Rahmen eines Pilotprojekts mit Transnet BW in Deutschland, dem ersten in Kontinentaleuropa, haben Powerwall-Besitzer erfolgreich ihre erneuerbare Energie zur Unterstützung wichtiger Teile des Netzes bereitgestellt. Dieses Projekt legt den Grundstein für ein nachhaltiges Netz, das durch sauberen Gemeinschaftsstrom unterstützt wird. Ja, spannender Tweet hier von Tesla und jetzt stellen sich vielleicht manche Nicht-Baden-Württemberger die Frage, wer zum Teufel ist Transnet BW? Hierzu ein Blick in den Wikipedia-Eintrag. Die Transnet BW GmbH ist ein deutscher Übertragungsnetzbetreiber. Die Firma ist 100%ige Tochter der INBW, hat den Hauptsitz in Stuttgart. Die Hauptschaltleitung des Unternehmens befindet sich in Wendlingen am Neckar. Transnet BW betreibt das Übertragungsnetz in Baden-Württemberg. Die Höchstspannungsleitungen des Unternehmens sind rund 3100 Kilometer lang. Also ein Übertragungsnetzbetreiber, der hier zum allerersten Mal Tesla Powerwalls dazu verwendet, die erneuerbaren Energien im Netz zu steuern. Ja, reden wir hier von Netzdiensten oder vielleicht sogar dem ersten virtuellen Powerplant von Tesla in Deutschland. Ja, schauen wir mal auf die Webseite von Transnet BW. Die haben hier nämlich mehrere Pressemitteilungen zu rausgegeben. Die erste stammt vom 1. Juni 2022. Und ich habe mir die Frage gestellt, ist das vielleicht sogar ein alter Hut? Hier war damals schon zu lesen, Innovationsprojekt von Transnet BW, Photovoltaik-Heimspeicher stabilisieren das Stromnetz. Ja, dem Ganzen liegt ein Funktionsprinzip zugrunde. Man passt das Laden und Entladen der Powerwall an dem Bedarf im Stromnetz an. Das heißt, in Zeiten von hoher Last oder zu wenig Einspeisung kann man eben dann die Photovoltaikanlage direkt ins Stromnetz einspeisen lassen, anstatt in die Powerwall und umgekehrt. Also, wenn zu viel Strom im Netz ist, dann geht der Strom lieber in die Powerwall. Und diese zeitliche Verschiebung des Ladevorgangs der Powerwall, der entlastet dann eben das Stromnetz. In der Pressemitteilung von damals stand, die Übertragungsnetzbetreiberin Transnet BW erprobt die Stromnetzstabilisierung mit Hilfe von Powerwall-Photovoltaikheimspeichern des US-Energie- und Mobilitätskonzerns Tesla. Der zunächst auf 6 Monate angelegte Feldversuch will zudem Erfahrungen zur Verfügbarkeit und Prognostizierbarkeit von Flexibilitätspotenzialen sammeln. Ja, da ging es also erstmal um eine Machbarkeitsstudie. Ist das denn überhaupt eine gute Option, ja oder nein? Die Ergebnisse sollen dann in die Vorbereitung eines standardisierten Mechanismus einfließen, dem sogenannten Redispatch 3.0. Für den Feldversuch erhält Transnet BW Flexibilitätspotenziale aus einer begrenzten Anzahl stationärer Powerwalls. Rund 100 Stück waren das, gab es dann in einer weiteren Pressemitteilung zu lesen. Das entsprach einem Potenzial von 500 kW. Weiter geht's im Text. Tesla agiert hierbei als Aggregator und bildet die Schnittstelle zwischen den Heimspeicherbesitzenden und der Transnet BW. Das Ergebnis? Allein in Baden-Württemberg gibt es Potenziale im 3-stelligen Millionen-Euro-Bereich. Diese will das Unternehmen nun nach und nach heben. Mit dem Start des Projekts PV-Shift ist ein dafür wichtiger Baustein gelegt. Zum Ende des Jahres werden im Projekt erste Ergebnisse erwartet. Ja, das Ende des Jahres ist bereits vorbei und jetzt gab es eben die aktualisierte Pressemitteilung. Hier ist zu lesen, das Pilotprojekt wurde erfolgreich umgesetzt. Und dann ein Zitat des CFOs von Transnet BW, der heißt Dr. Rainer Pflaum, der sagte, das Projekt mit Tesla beweist die praktische Umsetzbarkeit, von zentraler Bedeutung sei nun, die rechtlich-regulatorischen Weichenstellungen vorzunehmen, um das nachgewiesene Potenzial zügig zu heben. Ja, und dann schreibt Transnet BW noch, perspektivisch ergibt sich bei einer installierten Leistung von 87 Gigawatt Heimspeichern bis 2037 ein PV-Verschiebungspotenzial von rund 39 Gigawattstunden pro Tag in den Monaten zwischen Frühjahr und Herbst. Ja, großes Potenzial, ob diese Zahlen stimmen, das ist natürlich nur sehr schwer vorhersehbar. Aber ich glaube, die wichtigsten Takeaways aus diesem Projekt sind, A, es funktioniert und B, es ist ökonomisch und ökologisch sinnvoll. Ja, ein super spannendes Projekt. Ich habe Transnet BW mal angefragt, ob sie sich mit mir vielleicht unterhalten möchten. Mal schauen, was dabei rauskommt. Reden wir über Preisnachlässe bei Tesla, denn die gehen weiter. Diesmal vielleicht etwas anders, als man sich das denkt. Hierzu gab es einen Exklusivreport auf Reuters. Tesla hat angefangen, Exporte von Shanghai nach Nordamerika zu tätigen. Das ist neu. Reuters schreibt hier, Tesla hat in Shanghai mit der Produktion einer Version des Model Y begonnen, die in diesem Jahr in Kanada verkauft werden soll. Dies ist das erste Mal, dass Tesla Autos aus China nach Nordamerika liefert. So eine Person mit direkter Kenntnis des Plans und dann liegt Reuters noch ein Produktionsprotokoll von Tesla wohl vor. Da geht's um die Volumina. 9000 Stück sind da erstmal für Kanada vorgesehen. Reden wir aber erstmal darüber, warum Tesla jetzt anfängt, plötzlich Autos von China nach Nordamerika zu verschiffen. Tesla will ja eigentlich immer lokal produzieren und die Exporte möglichst gering halten. Jetzt könnte einem einfallen, dass die Shanghai-Fabrik von Tesla die Fabrik mit der allergünstigsten Kostenstruktur ist. Aber dann hätte es Tesla ja vielleicht auch schon früher machen können. Das also mal eher nicht so ein wichtiges Argument, denke ich. Was ist denn aber jetzt anders? Ich glaube, hier liegt ein äußerst kreativer Nutzen der gesetzlichen Gegebenheiten und Bedingungen vor. Denn Tesla war bisher, ähnlich wie in den USA zuvor, von den staatlichen Förderungen in Kanada ausgeschlossen. Denn in Kanada liegt der Preispunkt des Long Range Model Y bei 69.990 kanadischen Dollar. Das sind umgerechnet 46.809 Euro. Ich denke mal, da ist keine Mehrwertsteuer drauf. Wer in Kanada Zugang zur nationalen Förderung für Elektroautos haben wollte, der musste ein Basismodell unter 60.000 kanadischen Dollar anbieten. Und da war Tesla noch weit von entfernt. Auch nach den ganzen Preissenkungen der vergangenen Wochen und Monaten. Denn wie gesagt, die Long-Range-Variante kostet im Moment 70.000. Jetzt führt Tesla eine neue Variante des Model Ys in Kanada ein. Es ist die Standard-Range-Variante mit Heckantrieb und die kostet 10.000 kanadische Dollar weniger. Ich glaube, es ist genau das gleiche Standard-Range Model Y, das Tesla auch in Hongkong oder in China verkauft. Im kanadischen Konfigurator steht es mit 394 Kilometern Reichweite und unterscheidet sich damit ein bisschen von den 455 Kilometern, die wir zum Beispiel im Konfigurator in Hongkong lesen können. Aber hier gibt es einen Unterschied. Das eine ist EPA, also der amerikanische Standard, und das andere ist die WLTP-Reichweite. Und mit dieser Einführung schaltet Tesla für das Model Y die nationale Förderung von umgerechnet 3.344 Euro, also 5.000 kanadischen Dollar, frei. Denn das Standard Range Model Y liegt genau 10 Dollar unter der Preisgrenze von 60.000, die hier die kanadische Regierung voraussetzt. Und das Beste kommt noch, denn in Kanada schaut die Regierung hier aufs Basismodell. Wenn das sich für die Förderung qualifiziert, qualifizieren sich auch automatisch die teureren Modelle bis 70.000 kanadischen Dollar. Ja, und siehe da, die Long-Range-Variante des Model Y liegt auch da genau 10 Dollar drunter. Auch dieses Modell erhält damit 5.000 kanadische Dollar Förderung. Clever gemacht für eine vielleicht nicht ganz so logische Regelung im kanadischen System. Besonders interessant wird's für Kunden aus Quebec. Da gibt's nämlich noch einen lokalen Bonus von 7.000 kanadischen Dollar obendrauf. Für Käufer aus Quebec ergibt sich damit ein Rabatt von insgesamt 12.000 kanadischen Dollar, sodass das Standard Range Model Y dort nur noch 47.990 Dollar kostet. Das sind umgerechnet 32.000 Euro. Wie gesagt, ohne Mehrwertsteuer, aber die liegt dort, glaube ich, zwischen 6% und 12%. Dieser Zusatzrabatt, den gibt's auch nur für die Standard Range Variante. Ja, warum rede ich hier so ausführlich drüber? Ich fand es einfach ein gutes und tolles Beispiel, wie kreativ und schlau Tesla hier vorgeht und die gesetzlichen Rahmenbedingungen ausnutzt. Denn die schienen ja eigentlich in Kanada für Tesla erstmal sehr ungünstig zu sein. Das Model Y bekam gar keine Förderung. Und hier schafft Tesla eben die Preise zu senken, ohne selbst die Preise zu senken. Im Fahrzeugkonfigurator könnt ihr sehen, dass diese neue Variante des Model Y dann ab Mai lieferbar ist. In diesem Quartal sollen erstmal 9.000 Stück vorgesehen sein, so der Reuters-Artikel, das aber nur so am Rande. Tesla hat gerade auch in China angefangen, sein Supercharger-Netzwerk zu öffnen. Hier können jetzt also, genauso wie in Europa und Amerika, alle Fremdmarken an Superchargern laden. Das Ganze startet zunächst einmal in einem Pilotprojekt ganz langsam. Das kennen wir schon aus Europa und Nordamerika. In Zukunft steckt hier aber ein Riesenpotenzial für Tesla und natürlich ist es auch toll für alle Leute, die andere Elektroautos fahren. Denn Tesla hat mit Abstand einfach das beste Ladenetz. Kommen wir mal aber zu einer ganz besonderen Meldung. Das Tesla Model Y, das ist jetzt günstiger als der US-Durchschnitt, was Neuwagenpreise angeht. Den Artikel dazu, den gibt's auf Bloomberg zu lesen. Beim Tesla Model 3 war das ja seit den letzten Preissenkungen bereits so, darüber haben wir schon gesprochen. Jetzt gilt's aber auch fürs Model Y. Bloomberg schreibt, Tesla Inc. verlangt jetzt weniger für die billigste Version des SUV Model Y, als für ein typisches Neufahrzeug in den USA fällig ist. Eine Schwelle, die Elon Musk in glänzender Manier jetzt überschritten hat. Mit 46.990 Dollar kostet das Model Y in der Basisversion jetzt 759 Dollar weniger als der Durchschnittspreis für ein Auto oder einen Pickup-Truck in den USA. Das liegt daran, dass das Tesla Model Y seit Mitte letzten Jahres rund 20.000 Dollar billiger geworden ist. Da zählen natürlich auch die Subventionen damit rein. Dann steht da weiter, kein Autohersteller hat im modernen Zeitalter des Automobils eine so drastische Senkung bei einem Volumenfahrzeug vorgenommen. Das Tesla Model Y war im vergangenen Jahr das meistverkaufte Elektroauto in den USA und eines der meistverkauften SUVs. Hier noch als kleine Bemerkung am Rande, aus dem Earnings Call wissen wir, das Tesla Model Y wurde sogar zum meistverkauften Fahrzeug überhaupt in den USA, wenn man die Pickup-Trucks mal rausrechnet. Ja, das ist schon eine unglaubliche Entwicklung. 20.000 Dollar weniger, das muss man sich mal vorstellen. Und ihr könnt euch ja ausrechnen, wie sich das auf die weiteren Verkaufszahlen und die Position an der Spitze aller Fahrzeugmodelle auswirkt. Von den ganzen anderen Herstellern, die mit ihren Elektroautos noch keine Gewinne erzielen können, mal ganz zu schweigen. Das Zeitalter des Verbrenners ist tatsächlich vorbei. Die Verkäufe gehen bereits zurück. Die Hersteller reden sich noch auf verschiedene Schwierigkeiten in der Lieferkette raus. Tatsächlich bin ich aber der Meinung, dass dies nur Ausreden sind. Der Trend ist ganz eindeutig. Und hier geht es ja tatsächlich jetzt um den Verkaufspreis. Wenn man sich die Gesamtkostenrechnung mal anschaut, dann schlägt das Tesla Model Y und das Tesla Model 3 bereits fast jeden Verbrenner. Und damit kommen wir zum Tesla Impact Report, denn genau das steht da auch drin. Hier sieht man zum Beispiel einen Vergleich des Tesla Model 3 und Fahrzeugen aus derselben Klasse. Im Vergleich mit dem Audi A4, dem 3er BMW, der Mercedes C-Klasse ist das Model 3 jetzt günstiger, was den Startpreis angeht. Und wenn man sich dann die Gesamtkostenrechnung anschaut, dann wird's erst richtig spannend. Denn hier gibt Tesla einen Durchschnittspreis pro gefahrener Meile mit 49 US-Cent an und damit spielt das Tesla Model 3 in einer ganz ähnlichen Liga wie zum Beispiel ein Toyota Corolla. Der ist noch ein bisschen günstiger, 46 Cent steht hier, aber es ist eben schon in derselben Größenordnung und da muss man ja bedenken, dass der Toyota Corolla nur die Hälfte kostet. Obwohl das Tesla Model 3 doppelt so teuer ist, spart man so viel beim Sprit und bei der Maintenance, also der Wartung, dass man auf dem Level eines Toyota Corollas landet. Und Tesla argumentiert, bei der nächsten Fahrzeugplattform werden wir die Herstellungskosten nochmal um 50% senken können. Ihr könnt euch ja vorstellen, wie sich das auf die Verbrennerverkäufe auswirken wird. So, wir gehen durch den Impact Report mal durch. Jetzt ist er über 200 Seiten stark. Es ist also für mich unmöglich, das hier in einem kurzen Video alles zu besprechen. Aber ein paar Highlights habe ich mir rausgepickt. Natürlich gibt es hier zum Beispiel einen Vergleich auf der Seite 33 zu den durchschnittlichen Emissionen über den gesamten Lebenszyklus des Fahrzeugs. Und ihr seht hier den großen Unterschied zum Verbrenner. Tesla schreibt, dass das Tesla Model Y das effizienteste Elektro-SUV ist, das je gebaut wurde. Effizienter als ein Prius, mit mehr Performance als ein Porsche. Das bezieht Tesla auf die Long-Range-Varianten des Tesla Model Y und des Tesla Model 3. Dann geht's um den Tesla Semi-Truck. Hier schreiben sie, 18% der US-Emissionen im Verkehr entfallen auf LKWs, obwohl die nur 1% der US-Flotte ausmachen. Das wird der Tesla Semi-Truck ändern. Und Tesla schreibt hier, mit Strom fahren ist im LKW-Bereich 2,5-mal billiger als Diesel zu tanken. Sie schreiben, dass das eine Ersparnis von $200.000 in den ersten 3 Jahren ausmacht. Und da sind wir ungefähr bei dem ursprünglich angekündigten Preis für den Tesla Semi-Truck in der großen Variante. Tesla hat keinen aktualisierten Preis erstmal rausgegeben. Vor 5 Jahren haben sie hier $180.000 angegeben. Der heutige Preis liegt sicher drüber. Trotzdem hier ein eindeutiger Trend zu erkennen und ein No-Brainer für die Logistikindustrie. Dann geht's um die Frage, wie lang hält eigentlich eine Batterie bei Tesla? Auf Seite 39 des Impact Reports schreibt Tesla hier, wir werden oft gefragt, kann ich in Zukunft die Batterien im Auto tauschen? Und die Antwort ist ganz klar, nein. Ja, warum nicht? Ganz klare Antwort hier. Nach 300.000 Kilometern wird in der Regel ein Auto verschrottet. In Europa sogar nur nach 230.000 Kilometern. Das ist ein Durchschnittswert. Und Tesla-Batterien, die weisen nach 300.000 Kilometern nur eine Degradation von rund 12% auf. Das spielt also eigentlich keine Rolle. Die Batterie wird länger halten als die Autos. Und genau deswegen tauscht Tesla keine Batterien. Aber wie schaut's denn mit dem Batterie-Recycling bei Tesla und bei Elektroautos aus? Das ist doch alles Sondermüll, das höre ich und lese ich hier immer wieder in den Kommentaren. Tesla sagt, dass sie 2022 gezeigt haben, dass die Giga Nevada die Kapazität hat, 100 Tonnen pro Woche an Batteriezellen zu recyceln. Sie schreiben, bei uns landet keine einzige Batteriezelle auf der Müllhalde. Alle werden recycelt. Teslas Recyclingprogramm, das soll der Goldstandard für andere werden. Das erreichen wir, indem wir die sichersten und effizientesten Methoden zur Rückgewinnung von Materialien optimieren. Das macht auch Sinn, denn Tesla ist auch der größte Verbraucher von Batterien. Es ist also nur recht und billig, dass Tesla sich auch in der Verantwortung sieht, die Zellen am Schluss des Lebenszyklus zu recyceln. Und das machen sie nicht nur aus Umweltbewusstsein, sondern das lohnt sich auch finanziell. Das macht ökonomisch und ökologisch einfach Sinn. Der Abbau von Rohstoffen, der ist schwieriger, teurer und umweltschädlicher als das Recycling. Von dem her ist auch das ein sogenannter No-Brainer. Ja, was das Sourcing der Rohstoffe angeht, da hat Tesla sogar einen Batteriepass jetzt eingeführt. Und zwar für ihre nickelbasierten Batterien, denn da ist das kritische Kobalt mit drin. Bei den ganzen Standard-Range-Modellen und auch bei den Batteriespeichern, da verwendet Tesla ja bereits die LFP-Zellen, die kein Kobalt mehr enthalten. Aber für die nickelbasierten Zellen macht das Sinn. Der Batteriepass ermöglicht die digitale Rückverfolgung der Kobaltlieferungen mit Blockchain-fähiger Barcode-Scan-Technologie, steht hier. Von der Mine bis zur Gigafactory in Shanghai zum Beispiel ist hier alles nachvollziehbar und es werden auch Daten über die Treibhausgasemissionen und die Menschenrechtsdaten aus jeder Phase der Lieferkette gesammelt und festgeschrieben. Ja, andere Hersteller, die arbeiten selbstverständlich bereits an ähnlichen Projekten hier wie Tesla und die daraus entstehende Transparenz, die, so erhofft man sich, soll dann eben die Verbesserung bei der Lage zum Beispiel im Kongo bringen. Wir werden sehen, ob das klappt. Natürlich ist noch viel besser, überhaupt gar kein Kobalt mehr zu verwenden. Und das habe ich ja eben gerade angesprochen, tut Tesla auch zum Beispiel in den LFP-Zellen. Die werden mit den gesamten anderen Verbesserungen am Fahrzeug, die Tesla so einführt, immer tragfähiger und hoffentlich sehen wir die dann bald auch schon in den Long-Range-Modellen. Denn die haben ja noch ein paar andere Vorteile. Man kann sie auf 100% laden zum Beispiel und sie sind auch ein bisschen sicherer. Dann wird das Thema Löhne bei Tesla im Impact Report aufgegriffen. Hier geht's um die USA. Sie schreiben hier, dass der durchschnittliche Stundenlohn bei Tesla $22,98 in der Fertigung ist. Das sei schon ein besserer Stundenlohn als im Durchschnitt der Industrie. Hier werden nur $18,75 bezahlt. Und mit den Aktien der Gratiskrankenversicherung und den Überstunden, da kommt dann ein Arbeiter bei Tesla auf $32,28 und liegt dann damit sehr weit über dem Durchschnitt. Wie man so einen Preis dann berechnet, darüber kann man sich natürlich streiten. Interessant ist es trotzdem, hier einmal eine Angabe von Tesla zu bekommen. Bei Tesla wollen alle arbeiten. Das stimmt eigentlich nicht, auch das steht im Tesla Impact Report. Alle wollen bei SpaceX arbeiten und Tesla ist nur auf Platz 2 gelandet. Hierzu gibt es ja regelmäßig Umfragen an Universitäten und auch in der Branche. Und das stimmt, seit Jahren sind hier Tesla und SpaceX auf Platz 1 und 2 vertreten. Sie wechseln sich mal untereinander ab, aber eigentlich ändert sich schon seit Jahren hier nicht mehr so viel. Ja, und diese Beliebtheit, die hat bei Tesla zu einer Rekordzahl von 3,6 Millionen Bewerbungen im letzten Jahr geführt. Ein Plus von 20% gegenüber dem Jahr 2021. Und auch das hat natürlich eine große Auswirkung, denn Tesla hat die besten Talente bei sich. Auch das ein Riesenvorteil für das Unternehmen. Inzwischen arbeiten 128.000 Menschen bei Tesla weltweit. Auch das eine interessante Zahl. Ja, und einer der ganz großen Erfolge bei Tesla ist sicherlich die Präsenz in den sozialen Medien, unter anderem auf Twitter. Hier schreibt Tesla zum Beispiel im Impact Report auf der Seite 103, dass sie im Jahr 2022 über 1 Milliarde Aufrufe auf Twitter hatten. Die Anzahl der Follower ist um 53% gewachsen. Unglaublich. Und Tesla schreibt hier, soziale Kanäle, die ermöglichen einen direkten und unmittelbaren Zugang zu Tesla-Updates, Neuigkeiten, Markteinführungen und vielem mehr, ohne den Filter traditioneller Medien oder Influencer. Interessant an der Grafik fand ich auch noch den himmelweiten Unterschied zu LinkedIn. Hier ein viel geringeres Wachstum von nur 16%, nur 75,5 Millionen Aufrufe im Vergleich zu der 1 Milliarde auf Twitter und ungefähr die Hälfte an Followern. Ja, ich könnte mir vorstellen, da hat Elon Musk was mit zu tun. Sehr spannende Zahlen an dieser Stelle. Ja, und dann ging es noch ums Megapack. Auf der Seite 97 zum Beispiel, da steht, dass das Megapack super zuverlässig funktioniert. Die Fehlerrate, die beträgt nur 0,001%. Und ich denke, mit Fehlerrate ist hier vor allem Feuer und Ausfall gemeint. Diese Zahl, so schreibt Tesla, die wird in Zukunft weiter sinken. Das erwarten wir. Und das hat etwas mit den Tesla Software Updates zu tun. Denn auch Megapacks bekommen, so wie alle anderen Produkte auch, regelmäßige Software-Updates. Auch diese Produkte im Energiespeicherbereich werden über die Zeit bei Tesla besser. Wenn wir schon beim Thema Sicherheit sind, reden wir über genau zwei Themen. Die FSD-Beta-Version und die Sicherheit im Fahrzeug allgemein. Was die FSD-Beta angeht, da hat Tesla neue Zahlen veröffentlicht. Zum Beispiel schreiben sie hier, dass bei der FSD-Beta die Nutzer nur 0,31 Unfälle pro 100 Millionen Meilen erleben, während Tesla-Fahrer mit eingeschalteten Autopiloten 0,18 Unfälle pro 100 Millionen Meilen haben. Das ist sehr viel besser als der Branchendurchschnitt. Der wird in den USA mit 1,53 Unfällen pro 100 Millionen Meilen angegeben. Ja, ein interessanter Umstand ist hier auch noch, wo diese Meilen gefahren wurden. Bei der FSD-Beta vornehmlich in der Stadt und beim Autopiloten bisher vornehmlich auf der Autobahn. Auch das wird sich in Zukunft ändern, weil der FSD-Beta-Software-Stack ja jetzt für die Stadt und für die Autobahn gilt, aber erst eben seit kurzem. Ja, und was die allgemeine Sicherheit im Fahrzeug angeht, da bringt Tesla ein Beispiel, die Tests von der europäischen Euro NCAP. Und hier erzielt Tesla die absoluten Bestnoten in der Gesamtwertung. Mit 92% bekommen die Tesla-Modelle hier eine 3% höhere Bewertung als die Zweitplatzierten. Tesla ist also mit Abstand der Marktführer bei der Sicherheit. Auch wenn mir Leute dann immer mit Volvo und Mercedes in den Kommentaren kommen, die europäische Euro NCAP, die sieht ganz eindeutig Tesla mit großem Abstand an der Spitze. Ja, das und noch ganz viele andere interessante Dinge stehen in diesem Impact Report. Falls ihr euch für Tesla regelmäßig interessiert, dann abonniert doch bitte jetzt den Kanal und klickt auch auf die Glocke, dann verpasst ihr kein Video mehr. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und dann sehen und hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht es ganz gut. Bis dahin. Ciao, ciao. Falls ihr diesen Kanal unterstützen wollt, dann schaut mal bei Shop for Tesla rein. Hier gibt es nachhaltiges Zubehör. Ihr bekommt 5% Rabatt auf jetzt alle Produkte und ihr helft mir damit wirklich weiter. Diese Sendung wurde freundlicherweise vom Tesla Owners Club in der Schweiz und dem TFF, dem Tesla Fahrer und Freunde e.V. unterstützt. Das Podcast Mastering und der Schnitt kommt von DF Media Creations.